Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich. Geschichten aus dem Wienerwald einmal anders. In ihrem zweiten Roman Schattenkühle widmet sich Barbara Kartletz dem legendären Wienerwald-Kenner und Retter Josef Schöffel. Doch auch 150 Jahre nach Josef Schöffels Rettung des weltbekannten Erholungsgebiets wird die Natur noch immer durch ehrgeizige Bauprojekte bedroht. Im Interview spricht die Autorin darüber, wie sie auf die Geschichte Josef Schöffels gestoßen ist und teilt auch noch gleich eine Reihe weiterer Anekdoten über den legendären Naturschützer mit uns.
In deinem Buch geht es um Josef Schöffel und zwar gleich zweimal, einmal mit BH und einmal mit Esch.
Ja.
Der Ältere mit BH war ja als Retter des Wienerwalds bekannt. Also vielleicht ein paar Eckdaten. Er ist 1832 in Böhmen geboren und dann in 1910 in Mödling verstorben.
Genau.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vorher noch nichts von ihm gehört gehabt. Darum interessiert es mich natürlich, wie du auf Josef Schöffel gestoßen bist. Wo hast du das erste Mal über diesen historischen Naturschützer gehört oder wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
Also der verfolgt mich schon mein ganzes Leben eigentlich. Ich komme so aus einem HistorikerInnenhaushalt, deswegen wahrscheinlich, aber also du brauchst nicht, es ist überhaupt keine Schande, den nicht zu kennen. Also es kennen ihn wirklich wenig Leute und umso reizvoller ist er eben als Figur, den wieder ein bisschen auszugraben. Also wenn man dann hellhörig wird, es gibt eben in die Schöffelgasse, es gibt, wenn man wandern geht im Wienerwald, so die Schöffelwaste und ein Schöffelstein. Und also man begegnet ihm immer wieder. Aber der ist irgendwie so Teil meiner Familien-Pharma irgendwie. Und deswegen begleitet mich der schon irgendwie sehr, sehr lange. Aber ich habe ihn dann auch wieder vergessen und irgendwann war er dann wieder da und dann war klar, eigentlich möchte ich seine Geschichte erzählen, aber vielleicht nicht ganz klassisch. Also ich wollte keinen klassischen historischen Roman schreiben.
Man erfährt im Roman ja einiges auch über ihn. Auch wenn es jetzt natürlich keine Biografie ist oder keine wissenschaftliche Arbeit, nehme ich an, hast du doch einiges recherchiert über ihn. Wie bist du da vorgegangen? Wo findet man Informationen über Josef Schöffel?
Ja, wir sitzen hier, ja, kann man verraten, sehr lauschig in einem Gastgarten nahe der Nationalbibliothek. Und da sind wir eigentlich schon ganz, ganz nah, wo ich viel geforscht habe. Ich habe begonnen, ich hatte seine Biografie, also er hat eine Autobiografie geschrieben, die hatte ich als Buch schon im Familienbesitz. Und das war so meine erste Annäherung. Ich habe einfach mal seine Biografie gelesen, auch um zu schauen, wie will ich das dann in den Roman einbauen. Und also das hat sich ja alles so entwickelt mit diesen zwei Geschichten. Das war mir am Anfang ja alles noch gar nicht so klar. Also begonnen habe ich mit seiner Autobiografie. Dann habe ich so geforscht, was es in der Nationalbibliothek alles gibt. Da gibt es zwei, also eine Diplomarbeit und eine Doktorarbeit. Und von den beiden, die 70er oder 80er sind, von denen bin ich dann immer weiter auf seine Artikel eben gestoßen, wie er im Neuen Wiener Tagblatt geschrieben hat oder früher in dieser Zeitung Der Wanderer, wo er so journalistische Beiträge übers Wandern einfach so, wie so ein Journalist halt irgendwie. Wieder so Florian Holzer, Gastrokritiker, wo er so erzählt, wo er unterwegs ist im Wienerwald, wo er dann eingekehrt ist. Und so bin ich von einem zum nächsten bis hin dann zur Fackel. Also er hat war ja bekannt mit Karl Kraus, seine Biografie ist auf im Verlag Jaroda, der ja zu Karl Kraus gehört hat sozusagen, erschienen. Und er hat dann auch für die Fackel Artikel geschrieben. Also wenn man da anfängt, kommst du noch von einem zum nächsten.
Und du hast ja schon erwähnt, dass es eigentlich zwei Geschichten gibt. Du hast ja die Geschichte von Josef Schöffel mit PH mit der Gegenwart verknüpft. Da begegnet uns dann eben der andere Josef Schöffel. Und dadurch hast du ja auch aktuelle Themen angesprochen, wie Bodenversiegelung und so weiter. Du hast erwähnt, am Anfang war dir noch nicht ganz klar, wie du das angehst oder wo dich die Reise führt. War das irgendwo auch schon von Anfang an ein bisschen ein Anliegen, so aktuelle Naturschutzthemen aufzugreifen?
Auf jeden Fall. Also mir war klar, ich will nicht nur einen historischen Roman machen. Also das war das die erste Prämisse. Und dann war klar, irgendwie zu schauen, wie kann man das mit der Gegenwart verknüpfen. Und ich hatte halt so ein paar Figuren, von denen ich erzählen wollte. Das war eben der Josef Junior, den hatte ich irgendwie recht schnell im Kopf. Und vor allem auch, also eine wichtige Figur ist diese Großmutterfigur. Die gab es auch. Ich wollte auch einen Roman über Generationen schreiben und Generationenkonflikte. Und da gibt es ja gerade auch, was jetzt so die Klimaproteste oder Umweltschutzbewegungen betrifft, unterschiedliche Vorstellungen auch, wie das zu geschehen hat und so. Auch so, auch dort gibt es Generationenkonflikte. Und das hat mich interessiert. Also mich hat einerseits eben, so wie du sagst, diese Umweltaspekte heute. Was haben wir für ein Erbe von Schöffel? Wie hellsichtig war er auch? Was hat er alles schon gewusst? Also so eben apropos, weiß ich nicht, wenn Leute behaupten, das wäre ein neues Phänomen und so. Dann, wenn man bei Schöffel nachliest, merkt man, also was der schon alles gewusst hat, wofür dieser Wienerwald zum Beispiel wichtig ist, dann kann man jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt alles ganz neu. Und das finde ich halt total interessant, das miteinander in Verbindung zu bringen. Und eben auch zu zeigen, also wie sich Klimaprotest auch oder der Umweltschutz auch ein Teil von Österreich ist. Und nicht nur das Versiegeln, sondern dass es ja auch ein paar legendäre Sachen gibt, von denen man erzählen kann in einer anderen Richtung.
Also auch eine historische Bewegung.
Ja, genau. Also ich interessiere mich für Geschichte generell. Mhm. Und da ist natürlich also eben auch nett. Also so Hainburg zum Beispiel und also Swentendorf, all diese Geschichten, dass man die nicht auserzählt, aber dass man sie andeutet und sowas macht mir Spaß.
Mhm. Ja, und weil du jetzt sagst Hainburg und Swentendorf und weil du auch schon erwähnt hast mit dem Generationenkonflikt. Also was ich irgendwie auch spannend gefunden habe, ist allgemein sieht man das ja oft so, dass das Sache der Jungen ist, dass irgendwie die ältere Generation da jetzt nicht so überzeugt ist. Aber in deinem Buch zeigst du ja eben auch, dass es zum Teil auch umgekehrt ist mit diesem Vater-Tochter-Gespann, die Umweltschützer, wo der Vater ja eigentlich sehr überzeugter Kämpfer ist für die Sache der Natur und diese Baustelle dort belagert und sich sehr emotional da einsetzt dafür, dass das verhindert wird, dieser Bau. Hast du das Gefühl, dass das oft falsch dargestellt wird in den Medien? Oder war das auch was du zeigen wolltest oder in Erinnerung rufen wolltest, dass es sehr wohl schon mal eine Generation gegeben hat, Stichwort Hainburg und so weiter, die sich da sehr eingesetzt hat für die Natur?
Ich glaube, da nicht so pädagogisch, sondern eher einfach eher humorvoll als pädagogisch. Ich fand das einfach eine schöne Vorstellung, dass da eben was gebaut wird und keinen interessiert es eigentlich und dass dieser Veteran, dieser Umweltschutzbewegungsveteran sich da hinsetzt und beschließt, das ist jetzt seine, also er hat ja auch so seine biografischen Geschichten, warum er das macht, da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Und gleichzeitig, also sozusagen passt es auch total zu ihm, weil er ja auch viel, also sehr laut, immer auch sehr kundtut, was er tut und was sich ja dann herausstellt, sozusagen die jüngere Frau im Protestcamp, die ist ja eigentlich Wissenschaftlerin und sozusagen widmet sich dem Umweltschutz auf einer wissenschaftlichen Ebene und ist eigentlich viel renommierter als er. Und das war halt auch so ein Witz und ein Twist von mir oder so, dass man halt auch was erzählt über, also sozusagen, wie das oft so ist, dass Frauen leiser sind und nicht so, wenn man es genauer betrachtet, sozusagen, ist gar nicht er der, also er ist schon noch ein Umweltschützer, aber sie ist die renommierte Expertin und sie schreit noch nicht so laut.
Ja.
Und das war mir halt auch nochmal, also ich wollte einfach so kleine Sachen einfach verpacken, die sozusagen da so dann so zwischen den Zeilen irgendwie so ein bisschen herauskommen.
Ja. Mhm.
Aber ja, natürlich wollte ich auch davon erzählen, dass es eben eine Umweltschutzbewegung schon gab und dass mir das natürlich gerade wieder ein Bericht gehört über das Mülltrennen und da ist die Generation der, wie man so schön sagt, der Boomer, die trennen viel mehr Müll als die Jungen zum Beispiel, kennen sich viel besser aus bei Mülltrennung. Also das wäre nur so ein Beispiel von, also sozusagen, was man den Boomern unter Anführungszeichen jetzt alles vorwirft. Also dass man eben alles immer so ein bisschen relativieren kann. Das ist, also. Aber am Ende des Tages will ich einfach nur liebenswerte Charaktere haben. Ja, das ist mir das Wichtigste, dass man die alle verstehen kann in ihren.
Ja, es gibt ja auch sehr viel Situationshumor und die Charaktere ich, ja. sind ja auch zum Teil sehr schuldig.
Ja,
das ist mir auch ein Anliegen. Du Personen in deinem Umfeld manchmal ein bisschen so als Muster oder ist das oder lässt du dich durch Beobachtung inspirieren für diese Figuren oder?
Ja, also das ist jetzt niemand Konkretes, sondern das ist so ein Konglomerat an. Ich meine, ich arbeite viel mit Menschen mein Leben lang. Also ich habe viel mit Menschen zu tun. Ich kenne Menschen, die viel mit Menschen zu tun haben. Und manche Sachen wie diese Generationen-Dinge, man sagt zwar dann immer so, ja, es hat einen Krieg zwischen den Generationen und so, ist ein bisschen überspitzt, aber es sind durchaus eben, sind einfach Wahrheiten dabei. Ja. Und was mich eben interessiert hat, war auch eben so diese Kriegsenkel-Thematik. Die älteren Generationen, die vielleicht auch nie das aufgearbeitet haben oder gar nicht drüber nachgedacht haben, wie sie indoktriniert wurden, auch als junge Leute. Und das war mir auch ein Anliegen, das irgendwie zu literarisch zu verarbeiten. Und da kann man sich dann austoben. Ja, das habe ich gemacht.
Josef Schöffer sehen wir uns sozusagen, ja. Also der Umweltschützer. Der war ja noch von einer Generation vor den Krieg.
Ja, der ist 1910 schon gestorben, wie du gesagt hast.
Ja,
genau, ja. Also der hat seine.
Also er war zwar schon Soldat,
der war Soldat,
aber er hat die großen Kriege nicht mehr miterlebt.
Erst und zweit nicht. Ja.
Ja. Und du hast gemeint, aber trotzdem hat er einiges schon gesehen, was heute noch aktuell ist.
Ja,
jetzt
ja.
halt vor allem in Bezug auf den Hinterwald. Was hatte ich da beim Lesen seiner Artikel und so am meisten irgendwie fasziniert oder beeindruckt?
Ich glaube wirklich so dieser Einfluss des Waldes auf das Klima, was das macht und dass das, was wenn da sozusagen, also am Beginn war ja sozusagen die Rede von einem Viertel, also gerade dieser Anninger Wald oder so ein Viertel der Fläche des Wiener Waldes, dass das eben einfach einen Impact hat. Ja, und dass das so weitsichtig war, auch weil der Plan ja war, das nicht wieder aufzuforsten. Also es ging jetzt nicht nur darum, das Geld für das Holz zu bekommen, sondern auch für die Fläche. Und dass das sozusagen, wenn du dort nicht wieder aufforstest, was das mit dem Boden macht. Und das, also sozusagen, das hat er auch sehr gut analysiert, dass da einfach dann Naturkatastrophen passieren können, weil das Wasser, wenn es da ordentlich schüttet, einfach ungebremst Juren abgehen können und dass dieser Boden nicht mehr fruchtbar ist. Also da gibt es wirklich ein paar tolle, sehr erhellende Passagen. Also eben unter anderem, er war ja auch sehr sozial eingestellt, also er hat auch eben so geschaut. Da hat sich für verschiedenste Dinge auch die zu der Zeit damals wurde auch so, also war der Wein in Gefahr, da wurde ein Schädling eingeschleppt. Und also da hat er auch sehr interessante Sachen dazu geschrieben.
Obwohl er selbst, glaube ich, nicht Geologe
war. Nein, er wollte Geologe werden. Das war immer sein Groß, also die Familie, also seiner Bergbeamtenfamilie, und die waren irgendwie alle irgendwie Geologen. Und bei ihm war es eben gerade so, dass der 1848, wo gerade Revolution war, da hätte er gerne quasi sein Studium begonnen und das ging dann nicht. Und er ging dann, also er ist dann zum Heer gegangen, war dann sehr lange sehr unglücklich beim Heer. Gibt es auch einige abenteuerliche Geschichten. Und er hat dann erst nach seiner Pensionierung als Oberleutnant, also Pensionierung, das klingt so, der war er 40, ja, da hat er dann an der Geologischen Reichsanstalt mal ein bisschen zum Studieren angefangen und hat das nachgeholt. Aber also sozusagen das Interesse, er war immer gerne draußen, er war wandern. Geologie hat ihn interessiert, hat Kristalle gezüchtet, die wurden dann auch bei der Weltausstellung gezeigt und so. Also er war also sozusagen jetzt nicht so klassisch universitär gebildet, aber er hat sich weitergebildet.
Er hat sich sehr interessiert und genau. beobachtet und dann seine Schritte
und dann eben auch, ja. Also er war dann an der Geologischen Reichsanstalt letztendlich, aber er ist den klassischen Bildungsweg gegangen, weil er eben aus einer armen Familie war und beim Heer gelandet.
Du hast ja schon einige Lesungen aus dem Buch hinter dir. Könntest du dir vorstellen, auch mal im Wienerwald eine Lesung?
Sofort. Ich lese ja sehr, sehr gerne vor. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe schon einmal im Wienerwald gelesen, in der Kartause Mauerbach im Rahmen des Biosphärenpark Wienerwald Cup. Also ich habe den Schöffel schon einmal in den Wienerwald, zumindest an den Rand des Wienerwaldes gebracht.
Josef Schöffel hat sich ja sehr dafür eingesetzt, dass der Wienerwald erhalten bleibt, gegen die Bauvorhaben dort. Was ist von diesen Bemühen geblieben? Ist es tatsächlich alles noch immer so, wie es zu Zeit Josef Schöffels war? Oder?
Nein, da hat sich schon viel verändert. Also auch alleine so die Waldnutzung, weil am Anfang war das ja eigentlich nur Jagdgebiet für die Habsburger und halt für betuchte Leute. Also da, und Holz wurde halt gewonnen, weil ja die Stadt Wien gerade, also es war ja Ringstraßenzeit, Bauzeit, wurde wahnsinnig viel Energie in Form von eben Holz zum Beispiel, das man verbrennt. Da war immer schon irgendwie Baustelle und so, aber ja klar, also so viele Häuser wie jetzt sozusagen am Rande des Wienerwalds reingebaut werden und so, gab es damals nicht. Aber man muss schon sagen, also es ist einfach dank ihm extrem viel erhalten geblieben einfach. Also das ist ja auch klar, eben Stichwort, was ich hier schon gesagt habe, Biosphärenpark Wienerwald zum Beispiel, österreichische Bundesforst. Also dass es da einfach Abmachungen gibt, die klar sind. Also ich meine, dass man da nicht einfach fällen kann und was hinbauen kann.
Das heißt, ein Werk kann man heute quasi noch spielen?
Ja, na das auf jeden Fall. Also das, wenn man kann das, also ich nehme es an, dass es das, also sein Wohnhaus, glaube, dass das historische Haus ist, in dem er gewohnt hat. Das wirkt zumindest so, als wäre es nicht neu erbaut worden. Also und da kann man sehen sozusagen, wo er quasi gleich in den Wald reinspazieren hat können. Also ja, also das kann man schon so sagen. Dass man da noch gehen kann, wo er auch spaziert ist. Teilweise. Nicht überall, aber ja, es geht schon.
Okay, das heißt, alle, die auch durch ein Zeitloch.
Das geht gut. Also was ich empfehle ist, also wenn man Lust hat, es gibt so viele coole alte journalistische Beiträge von ihm, eben in dieser Zeitschrift Der Wanderer. Und das ist, also da ist er unterwegs in Greifenstein und in Hadersdorf. Und also es ist halt extrem lustig, wenn man da wandern geht und sich dann die Texte durchliest, die er darüber geschrieben hat zum Beispiel. Also was es dann auch ins Buch geschafft hat, was man heutzutage, ne, wo alle fotografieren, dass anscheinend früher alle mit ihrer Staffelei durch den Wald rein sind und sich als Landschaftsmaler versucht haben. Und also sagen, er berichtet da satirisch davon, wie an jedem, quasi an jedem Eck stitzt wer mit seiner Staffelei und malt, so wie heute, wie Leute ihre Selfies machen. Und sowas ist halt großartig, ne? Wenn man da spazieren geht und sich vorstellt, da würde jetzt dort an der Ecke würde jetzt jemand sitzen mit der Staffelei und sich üben. Oder über die Botaniker, die dann irgendwelche Sachen ausgraben, um daraus dann irgendwie was zu koppeln und irgendwelche, weiß ich nicht, Sirupe herzustellen und so. Das ist schon sehr, sehr lustig. Also durchaus, das kann man heute gut noch nachvollziehen.
Das war Das Hydrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Barbara Kartetz.